Schön. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und ich freue mich, dass Gott da ist. Ja. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Lukas 11, Verse 1 bis 2. Vor genau 12 Wochen habe ich schon mal über diesen Text gesprochen. Und ich möchte heute weitermachen, weil ich da nicht über unser Vater hinausgekommen bin. Ich werde auch heute nicht bis zum Ende kommen, von daher wird uns der Text wahrscheinlich noch eine Weile begleiten. Aber das ist auch nicht schlecht. Ein Jünger kommt zu Jesus mit der Bitte: Herr, lehre uns beten. Einer von 12. Und er sagt nicht: Herr, lehre mich beten. Er sagt: Herr, lehre uns beten. Am Anfang des Lernens steht die Einsicht, dass man etwas nicht oder nicht gut kann. Wenn das nicht gegeben ist, dann lernt man nicht, dann ist man wie zu. Und dieser eine Jünger erkennt den eigenen Lernbedarf, er erkennt aber auch den Bedarf der anderen Jünger und er spricht ihn an. Das erfordert Mut und Demut. Wie steht es bei dir und wie steht es bei uns als Gemeinde? Erkennen wir bei uns persönlich den Bedarf zu lernen? Oder erkennen wir bei uns als Gemeinde Wachstumspotenzial? Woran messen wir uns und unser Gebetsleben? Wer sind unsere Vorbilder? Wo sind wir in die Lehre gegangen? Sind wir überhaupt in die Lehre gegangen? Dieser eine Jünger, der hier zu Jesus kommt, sieht sein Gebetsleben und das der anderen Jünger. Wenn er das miteinander verglichen hätte, dann hätte er vielleicht ganz gut abgeschnitten. Aber sein Maß sind nicht die anderen Jünger, sein Maß ist Jesus. Und wenn er sein Gebetsleben mit dem von Jesus vergleicht, dann erkennt er: Oha, da geht noch mehr. Und er kommt zu Jesus und bittet: Lehre uns. Nochmal, er sagt nicht: Lehre mich. Er sagt: Lehre uns. Und ich glaube, da verbirgt sich etwas sehr Wichtiges. Beten, das ist nicht nur ich und der Vater. Beten, das ist auch immer wir. Wir lesen in der Apostelgeschichte im 1. Kapitel, Vers 14 folgendes: Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Beständig und einmütig im Gebet. Was heißt das? Ich habe mir den Vers mal im Griechischen angeschaut. Ich kann kein Griechisch, aber ich habe es trotzdem getan, weil ich dachte, mal schauen, was da so steht. Und da taucht das Wort Psyche auf für einmütig. Und ich habe weiter geforscht und dann wurde aus Psyche Seele. Und als ich noch weiter ging, kam noch Hauch und Atem dazu. Wie beten Sie also? Einmütig in einer gemeinsamen Seele, in einem gemeinsamen Hauch oder Atem. Und ich denke gleich an den Geist. Sie beten in einem Geist. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Unser Vater, der du bist im Himmel. Was für ein Anruf, was für ein Ausruf, unser Vater, der du bist im Himmel. Welche Spannung sich da auftut. Die Nähe im unser Vater und die Distanz im der du bist im Himmel. Auf den ersten Blick ein Ausruf voller Gegensätze. Beim letzten Mal habe ich viel darüber gesprochen, dass am Anfang des Gebets die Erkenntnis darüber steht, wer wir sind. Dass wir uns als Kinder nahen. Aber hier im unser Vater, der du bist im Himmel, liegt noch viel mehr. Da liegt die Erkenntnis darüber, zu wem wir beten. Am Anfang des Gebets steht die Erkenntnis Gottes. Bei den Jüngern sieht man das immer wieder ganz eindrucksvoll, zum Beispiel bei Matthäus, Kapitel 14, Verse 32 bis 33. Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Die Erkenntnis, dass Jesus Gottes Sohn ist, führt die Jünger in Anbetung. Bei Johannes lesen wir im 4. Kapitel ab Vers 21, Jesus spricht zu ihr, zu der Frau am Brunnen, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber später im 7. Kapitel lesen wir, da rief Jesus, während er im Tempel lehrte und sprach, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Zu der Frau am Brunnen sagt Jesus, dass die Juden kennen, was sie anbeten. Doch später im Tempel attestiert Jesus eben jenen Juden, ihr kennt ihn nicht. Ihr kennt Gott nicht. Mich hat das wahnsinnig beeindruckt. Und ich frage mich, kennen wir den, zu dem wir beten? Kennst du den, zu dem du betest? Kennst du unseren Vater, der im Himmel ist? Erkennst du Gott? Und wozu führt diese Erkenntnis? Im 42. Kapitel des Buchs Hiob lesen wir Folgendes. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Und es geschah, als der Herr diese Worte an Hiob vollendet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter, mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt sie als Brandopfer dar für euch selbst. Mein Knecht Hiob aber soll für euch bitten, denn nur ihn werde ich erhören, dass ich gegen euch nicht nach eurer Torheit handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Da gingen Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamatiter, und machten es so, wie der Herr es ihnen befohlen hatte. Und der Herr erhörte Hiob. Ist das nicht spannend? Nach der Zeit seines Leids und der Offenbarung Gottes ruft Hiob aus: Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und zu den Freunden von Hiob sagt Gott: Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Die Freunde Hiobs kannten Gott nicht. Sie maßen Gott an ihren Erfahrungen und Erlebnissen, nicht aber an der Offenbarung Gottes. Und welches Gebet erhört Gott? Gott erhört Hiob, den, der ihn erkannt hatte, den, der wusste, zu wem er betet. Wie oft gerät mein Gebet ins Stocken, weil mir nicht klar ist, zu wem ich bete? Wie geht es dir damit? Hast du das auch schon mal erlebt? Das ist eine Sache, die auch Satan immer wieder angreift. Seit Adam und Eva versucht er, das Bild, das wir von Gott haben, zu verzerren, zu entstellen und uns glauben zu machen, Gott meine es nicht gut mit uns. Gott wolle uns etwas vorenthalten. Und all diese Bilder und Gedanken nehmen wir mit hinein in unser Gebet. Aber hier, ganz am Anfang des Gebets, das Jesus seine Jünger lehrt, steht: Sei dir klar, wer du bist, und sei dir klar, wer Gott ist. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Spürst du die Kraft in diesen Worten? Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben beginnt nicht erst, wenn wir tot sind. Es beginnt jetzt. Es beginnt genau da, wo wir Gott erkennen. Und erkennen meint in der Bibel immer mehr als reines Kopfverstehen. Es geht viel tiefer. Und Adam erkannte seine Frau Eva. Und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Lesen wir in 1. Mose, Kapitel 4, Vers 1. Und eben jenes Wort begegnet uns auch in 1. Korinther, Kapitel 8, Vers 3. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Dieses Erkennen und Erkanntsein ist etwas ungemein Intimes. Es ist etwas, das wir in diesem Leben nicht abschließen werden. Es ist etwas derart Tiefes, dem wir hier nicht auf den Grund gehen werden können. Aber wir sind eingeladen, uns auf den Weg und auf die Reise zu machen. Aber wie kommen wir dahin? Wie kommen wir als Mensch in die Lage, Gott zu erkennen? Lasst uns ins Johannesevangelium schauen, Kapitel 16. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern, weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Sie werden sie töten und meinen, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Sie werden dies tun, weil sie weder den Vater noch den Sohn kennen. Und ich denke an so viele Gräuel, die seitdem geschehen sind, von Menschen, die meinten, Gott einen Dienst zu erweisen, aber sie kannten ihn nicht. Und ich frage dich, kennst du ihn? Sprichst du recht von ihm? Und sprichst du recht zu ihm? Es ist von ungeheurer Wichtigkeit, welches Gottesbild du hast. Denn das Bild, das du von Gott hast, das wirst du weitergeben an andere. Der Zorn Gottes ist entbrannt über die Freunde Hiobs. Das ist keine kleine Sache. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, sagt Paulus im 2. Korintherbrief. Sind wir das wirklich? Sind wir Botschafter Christi oder Botschafter des unscharfen, konturenarmen Bildes, welches wir uns von Gott im Laufe der Zeit gemacht haben? Aber der Text geht ja noch weiter. Da ist von einem Beistand die Rede. Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und weiter, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Der Geist der Wahrheit wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Im Matthäus-Evangelium lesen wir im 16. Kapitel folgende Begebenheit. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich? Den Sohn des Menschen? Sie sprachen, etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Paulus betet für die Epheser folgendes Gebet: Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört ab, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch geistgewirkte Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wow, seht euch Paulus' Herz an und sein Ringen um die Gläubigen. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Paulus betet ohne Unterlass, er lässt nicht locker. In den Versen davor sagt er den Gläubigen dazu: Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Aber dennoch betet Paulus weiter und ringt darum, dass den Gläubigen Weisheit und Offenbarung zuteil werde. Das ist kein Selbstläufer. Das eine bedingt nicht das andere. Das ist umkämpft. Der Geist wirkt Weisheit und Offenbarung. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, schreibt Paulus an die Korinther, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wir können es wissen. Noch einmal, das ist kein Selbstläufer. Das geschieht nicht automatisch. Bist du vom Geist Gottes gelehrt oder vom Geist der Welt? Haben wir geistgewirkte Weisheit und Offenbarung? Oder bestimmen unsere Erfahrungen und Gedanken das Bild, das wir von Gott haben? Leben wir im Glauben oder im Schauen? Unser Vater, der du bist im Himmel. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf. Und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen wird. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardesstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen. Das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Das ist unser Vater im Himmel. Das ist dein Vater im Himmel. Kennst du ihn? Richtest du dein Gebet an ihn? Ja, richten wir unser Gebet an ihn. Wir singen ein Lied und ich lade ein zur Gebetsgemeinschaft danach. Und ich lade euch ein, zu erkennen, an wen wir unser Gebet richten und euch daran zu erinnern, immer wieder.